SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Europa 8. Mon ami war das Thema auf dokublog.de.
Europa 8. Hör Capua.
Das Herz für die Freundschaft Europas schlägt im Takt des Instrumentals. In diesem Fall 90 Beats per Minute.
Europa. Mon ami.
Freundschaftsschwüre gesellen sich in Form von Scratches in die illustre Runde von Drums, Bass und Suitcase-Piano. Let's be friends.
Christian Klaus hat den Titel auf dokublog.de gestellt.
Spur 1.
Und Wolfram Wessels hat ihn von dort in die Sendung geholt.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
sprechen wir über den Urkanus, den Hörspiel- und Hörbuchpreis, der am vergangenen Samstag verliehen wurde.
Spur 3.
Wir schauen uns weiter in Europas Kulturradiolandschaft um. Dieses Mal ist die Schweiz dran. Es gibt Hinweise auf neue Sendungen.
Spur 4.
Und?
Spur 5.
Die Sau des Monats wird wieder gekürt.
Radio reflektiert. Redaktor Alt 2. Kreiert Idealtauf.
Spur 1. Doku-Blog.
2012 entdeckte Maxi Kretschmer in Leipzig ein Schablonengraffiti des französischen Künstlers Black Lorat, der als Erfinder dieser Kunst gilt. Aber nicht nur das, es ist die Geschichte einer großen länderübergreifenden Liebe.
Doku-Blog-Feature von Jan Schilling.
Oui, donc, je m'appelle Black Lorat. Je suis street artist.
Ich bin Black Lorat. Ich bin Street Artist. Ich war 1991 in Leipzig eingeladen, um eine Ausstellung in der Universität zu machen und auch um Graffitis in der Stadt zu malen.
Ich war damals Studentin und in Köln und arbeitete für Camel Tobacco und die sponserten eben diese Ausstellung in Leipzig und meine Aufgabe war es, mich um die Künstler zu kümmern. Und also Black hatte mir schon ganz gut gefallen, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er sich wirklich für mich interessierte.
Ich bin von Paris mit dem Auto gekommen. Das hat mich einen ganzen Tag gekostet, weil ich mich verfahren hatte. Es war sehr kompliziert. Dann bin ich in Leipzig angekommen und habe eine junge Frau getroffen, die Sibylle hieß. Die fand ich sehr charmant.
Black war der Letzte, der ankam mit dem Auto, so gegen 5 war das. Und alle waren ganz aufgeregt. Ja, das ist Black Lorat, Black Lorat. Also ich kannte ihn noch nicht so sehr. Dann sind wir abends alle zusammen essen gegangen. Aber da haben wir uns noch nicht unterhalten. Wir haben uns dann erst am nächsten Tag unterhalten. Aber das war alles noch relativ zaghaft. Also.
Quand j'ai fait ce graffiti précisément, hein, je pense qu'il était 10h, 11h du soir.
Als ich genau dieses Graffiti gemacht habe, war es so gegen 10, 11 Uhr abends. Ich habe angefangen, die Madonna mit Kind zu malen und dabei hatte ich das Bild von Sibylle in meinem Kopf. Sie war sehr präsent und es sollte eine Hommage an sie werden. Also habe ich dieses Bild gemacht und daneben habe ich geschrieben, pur Sibylle, Punkt, Punkt, Punkt. Als ob ich so Platz lassen wollte für etwas, das noch kommt.
Mir hat das dann auch jemand anders erzählt, dass er dieses Graffiti für mich gemacht hatte. Und deshalb habe ich dann auch zum Hörer gegriffen und habe ihn in Paris angerufen. Und dann bin ich 2 Monate später umgezogen. Also für mich ging das alles sehr, sehr schnell. Aber wie man das immer so sagt, wenn der Richtige kommt, dann weiß man auch so ganz schnell, dass der Moment eben gekommen ist.
Das Resultat von diesem Bild war, wir haben ein Jahr später geheiratet, wir haben ein Kind und sind nach 20 Jahren immer noch verheiratet. Also es ist eine total seltsame und wunderbare und fantastische Geschichte.
Spur 2. Rückblick.
Hörspielpreis. Los, sei peripher. Preise Spielohr. Heil Pisseroper.
Hörspielpreise ehren Autoren, Sprecher, Produzenten und dienen auch dazu, dem Genre Aufmerksamkeit zu verschaffen, es ins Gespräch zu bringen. Der Urkanus, der am Samstag in Berlin erneut verliehen wurde, versucht das natürlich auch. Gleichwohl, so richtig bekannt ist er auch nach 7 Jahren noch nicht. Vielleicht bewegen wir uns von den öffentlich-rechtlichen Sendern da auch nur in der falschen Szene, mag ja sein. Wir vom Orkanus e.V. würdigen jährlich besondere Leistungen in der Umsetzung der deutschen Sprache im Medium Hörbuch und Hörspiel, haben sich die Veranstalter des Orkanus auf die Fahnen geschrieben. Vereinsvorsitzende ist Kathi Schäfer. Hallo.
Hallo.
Als bestes Hörspiel für Erwachsene wurde Lorelei von Kai Meier ausgezeichnet, erschienen bei Zaubermond Audio. Was ist denn das für ein Hörspiel?
Das ist ein Fantasy-Hörspiel, was im Mittelalter angesiedelt ist, nach der Buchvorlage von dem bekannten oder sehr bekannten deutschen Fantasy-Autorin Kai Meier, spielt am Rhein und dreht sich im Prinzip nicht wirklich, wie man vom Titel her denken könnte, um die Lorelei-Sage, sondern um eine Fantasiegestalt, die in einem Brunnen eingesperrt ist und die über Töne und Geräusche ein Wesen steuert, in dem Fall ein junges Mädchen, die diesem Wesen zu Willen ist.
Die wenigsten machen sich die Mühe, einfach nur zuzuhören. Dem Raunen der Wälder, dem Gesang seiner Bewohner, dem Flüstern des Windes in den Treppenschächten der Burgtürme, dem letzten Konzert in den Wiesen am Ende des Herbstes oder aber dem Lied des uralten Stroms am Fuß der Felsen. Alice aber machte es Mühe, wegzuhören.
Und wie hat es dieses Hörspiel denn auf den ersten Platz des Orkanus geschafft? Wer kann dort einreichen in diesem Preis? Wer macht die Auswahl? Wie funktioniert dieses Preisverfahren?
Der Orkanus besteht aus 3 Jury-Säulen. Wir haben einmal die Gruppe der Internet-User, die auf unsere Seite abstimmen können für die Projekte, die eingereicht wurden. Eingereicht in dem Fall heißt vorgeschlagen.
Wer kann vorschlagen?
Vorgeschlagen werden können die Projekte von jedem, der es möchte. Ob das Verlage sind, Hörer, Fans, Produzenten, Presse.
Sind denn da auch öffentlich-rechtliche Sender zum Beispiel dabei oder sind das alles freie Produzenten, freie Verlage?
Wir haben da keinerlei Beschränkung, ob öffentlich-rechtlich oder privat. Die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, dass die Projekte kommerziell verwertet sein müssen. Das heißt, dass der Orkanus anders als der Deutsche Hörbuchpreis in dem Fall kein Feuilletonpreis ist, sondern eher ein Preis für Unterhaltungsmedien.
Wie groß ist die Zahl der Fans von Fantasy-Hörspielen wie Lorelei etwa?
Schwierige Frage. Wir haben pro Jahr ungefähr 5000 Internetabstimmungen.
5000 Abstimmungen oder 5000 Menschen, die sich daran beteiligen?
5000 Menschen, die sich dran beteiligen, die dann in den Kategorien abstimmen. Das ist die eine Säule unserer Jury sozusagen, die dann entscheidet. Die andere Säule sind die Macher.
Also Fachleute.
Fachleute, genau. Und die dritte Säule sind die Kritiker. Die bestehen aus Journalisten, aus Bloggern, aus Leuten, die Rezensionsseiten im Internet haben.
Bisher hat man ja Hörspiel immer verbunden mit Radio und Radiosendern. Aber diese Hörspiele werden ja eigentlich nicht gesendet.
Die werden nicht gesendet, soweit es mir bekannt ist und ich auch das erfahre von den Kollegen. Die hören sehr, sehr viel Radiohörspiel und lernen dadurch auch. Es sind auch viele Leute dabei, die aus dem Radiobereich kommen, die beruflich Toningenieure etc. sind, die dann in ihrer Freizeit dann Hörspiele produzieren für den Fanbereich.
Vielen Dank, Kathi Schäfer. Sie ist die Vereinsvorsitzende des Orkanus e.V., der den gleichnamigen Preis am Samstag wieder verliehen hat.
Spur 1. Doku-Blog.
Freundschaft erfand Schuft.
Zwei Frauen und ein Mann erzählen von ihren interkulturellen Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und Schottland.
Theresa Schomburg ist den dreien begegnet. Liebeskarussell Europa nennt sie ihr Doku-Blog-Feature.
Der kommt aus Italien, aus Parma. Genau, und zwar waren wir zusammen in Luleå, das ist in Lappland in Schweden, beide zusammen beim Erasmus-Programm und haben uns da kennengelernt. Und zwar eigentlich auch nur die letzten 4 Wochen, dass wir dann miteinander was angefangen haben. Also das eine kleine Affäre daraus geworden ist.
Diese Chance habe ich genutzt ohne Job, um einfach das dann zu verwirklichen und habe recht spontan meine Sachen gepackt, ins Auto getan, meine Wohnung untervermietet und bin nach Frankreich gefahren. Das Ganze war insofern ein bisschen naiv, da es dann schon August war, die Saison da unten eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Also mit dem Saisonjob hat es nicht geklappt. aber ich habe eben dort Jean-Marc kennengelernt.
So, ich habe eine Frau in Glasgow kennengelernt und wir waren dieselbe Kurs in der Universität.
Also wir sehen uns so alle 1,5 bis 2 Monate.
Wir wollten uns danach noch einmal treffen, als wir uns dann verabschiedet haben aus Schweden. Wir haben gesagt, wir treffen uns noch einmal und dann sehen wir weiter, was passiert.
Wir waren vor ein Jahr zusammen. Danach, sie hat zurück nach Berlin gegangen. Und danach, vor 6 Jahren, wir hatten eine Fernbeziehung.
Wir haben uns eigentlich immer nur von Mal zu Mal gerettet. Wir haben nicht definiert, dass es jetzt, wir sind jetzt zusammen und es ist jetzt eine Fernbeziehung, sondern wir haben gesagt, wir sehen uns nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und so haben wir uns 3 Jahre hingerettet.
Fernbeziehung. Deswegen wir war Fernbeziehung sein.
Was bei uns sehr schön ist, ist, dass er eine Europa-Flatrate hat, also wir können unbegrenzt telefonieren und dadurch geht so eine gewisse Nähe erst gar nicht verloren.
In diesem Häuschen, in dem wir dann zusammen lebten, bin ich schwanger geworden und wir sind zusammen nach Deutschland gegangen.
6 Jahre, ich habe auch nach Berlin umgezogen.
Wir haben uns so ein bisschen das badische Elsässische als Kompromiss ausgesucht und müssen wir halt eben beide einen Job dort finden und oder erstmal suchen, finden und dann Wohnung finden, umziehen und das ist so kein ganz leichtes Unterfangen.
Spur 3. Nachgedacht.
Wir setzen unsere Vermessung der europäischen Kulturradiolandschaft fort mit einem Beitrag aus der Schweiz.
Wir wollen sein ein Einigvolk von Brüdern, lässt Friedrich Schiller die Eidgenossen im Nationalepos Wilhelm Tell schwören.
Thomas Weibel ist Journalist und Hochschullehrer, Blogger und Bassist. Er war bis vor 2 Jahren Stabschef und Programmentwickler des Schweizer Kulturradios DAS2 und ist heute selbstständiger Multimedia-Produzent sowie Dozent für Multimedia-Production an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur.
Böse Winde, so wetterte Nationaldichter Jeremias Gotthelf 1846, strichen über die Erde und brächten Seuchen, vergifteten die Kartoffeln und die Seelen. Zeitgeist nenne man diesen Wind. Nicht, dass es in der Schweiz keine Kultur gäbe. Jedes eidgenössische Wohnzimmer, das etwas auf sich hält, weist eine ledergebundene Gotthelf-Gesamtausgabe auf, in gutbürgerlicher Nachbarschaft mit 1 oder 2 Stücken von Friedrich Dürrenmatt, die dann allerdings verdächtig jungfräulich aussehen. Im selben Regal steht auch das Kulturradio. Seit den 60er Jahren ist amtlich vorgeschrieben, dass die 2. Programme, immerhin gleich deren 3 in Französisch, Deutsch und Italienisch, Zitat, höheren Ansprüchen zu genügen haben. Gebirgige Höhe ist uns Schweizern naturgemäß geläufiger als kontinentaleuropäische Weite. Und so ist die Kulturwelle im Land der Konkordanz bald der allseits erwartete Flickenteppich aus Klassik und Kultur, aus Hintergrund und Hörspiel. Und, horribile dictu, gelegentlich sogar aus neuer Musik und Jazz, aber das tunlichst nur da, wo kaum einer mehr hinhört. Und so tut sich das Kulturradio schwer damit, die Tür seines bildungsbürgerlichen Kämmerchens aufzustoßen. Kulturradio ist hier nicht Institution, sondern Kompromiss. Zwischen beißender Kritik und vollendeter Harmlosigkeit, zwischen Elfenbeinturm und Stammtisch, zwischen Schöngeist und Zeitgeist. Das zeigt auch ein Blick auf die einzige Kunstform, die der Rundfunk hervorgebracht hat, das Hörspiel. Hier herrscht ein fröhliches Kunterbunt aus Bedeutungsschwangerschaft und postmoderner Beliebigkeit, angereichert mit einem guten Schuss Hörfunkklassiker à la Gotthelf und Dürrenmatt, die stauben, wenn man draufklopft. Doch was echte Kultur ist, wird sich nie mit deinem stillen Kämmerchen begnügen. Durch Ritzen und Spalten entweichen immer wieder launige Fetzen und Schwaden. Die kräuseln sich dann rotzfrech über kleinen Bühnen und slammen einem verblüfften Publikum Gedichte ins Gesicht. Oder sie tarnen sich geschickt auf ungestümen Webseiten und in wilden Blogs, auf denen Satire wächst und Tonkunst, gänzlich unbehelligt von all den eidgenössischen Kulturkartoffelknollen in Reih und Glied. Und genau hier liegt sie, die Chance des Kulturradios. In der grenzenlosen Wildheit einer Kultur, die sich nicht länger an die Gemarkungen eines Rundfunks hält, der sich, jahrzehntelang in behördlicher Vermessungswut abgezirkelt, gegen die Brandung aus Breaking News, Werbeblock und Castingshow mehr schlecht als recht zu behaupten weiß. Crossover und Klangexperiment, Netzlyrik und Slam-Poetry, Hinterhofhörspiel und Computerkunst. Hier tröpfelt unbeirrt eine Kultur vor sich hin, die aus dem Verborgenen in eine Öffentlichkeit rinnt, zornig und versponnen, verspielt und radikal, die Staunen macht und provoziert. Wenn es dem Schweizer Kulturradio gelingt, diese Rinnsale einzufangen, sie in die sklerotisch gewordenen Rundfunkgefäße zu leiten und sich ernsthaft mit dieser salzig-bitter-sauer-süßen Fruchtbarkeit auseinanderzusetzen, dann gedeiht auf den bildungsbürgerlichen Äckern, zwischen all den Kartoffelreihen aus Klassik und Kunst, bald wieder lebenspralles, stämmig-stachliges Kraut, dem ein giftiger Zeitgeistwind aus Mainstream und Kommerz so schnell nichts anhaben kann.
Schweizer Radio, wie Schatzradio, wie Chaoszierde.
Spur 1. Doku-Blog.
Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Französisch und die Tatsache, dass ich beide Staatsangehörigkeiten habe, liegt daran, dass meine Eltern nicht verheiratet waren, als ich geboren wurde und die Gesetze der Länder haben eben nicht miteinander funktioniert.
Also sie hat meinen Vater in Frankreich kennengelernt, da war sie am Reisen und sie ist einfach nach Frankreich gezogen. Also ich fühle mich eher Franzose als Deutsche und von daher wollte ich eher nur den französischen Pass haben.
Valerie de Villiers und Felix Furlat, Kinder deutsch-französischer Eltern.
Sie sind europäisch aufgewachsen. Julia Gönner und Julia Krippendorf waren ebenfalls an der Aufnahme für dokublog.de beteiligt.
Ich war aber so in einem deutschen Kindergarten bis 4 oder 5 Jahren und dann bin ich auf der französischen Grundschule gegangen.
Ich habe nur Deutsch gesprochen. Und es war eben so, mein Vater hat in ganz Europa gearbeitet. So hat er meine Mutter auch quasi durch Zufall bei einem Deutschlandbesuch kennengelernt. Und er war ein Wochenende im Monat nur da. Das ist unglaublich wenig. Und hat eben einfach nicht gereicht, um uns mit beiden Sprachen zu erziehen. Meine Mutter war mit 4 Kindern natürlich überfordert. Und es war nur Deutsch bei uns zu Hause.
Ich habe 4 Jahre nur Deutsch gesprochen, wenn ich klein war. Und dann plötzlich Französisch sprechen war schon komisch. Also ich wusste nicht, wo ich war und das war schon ein komisches Gefühl.
Also für meine Mutter bin ich Deutsche und halt zufällig noch zur Hälfte Französisch und habe da keinen Bezug zu. Für meinen Vater bin ich beides und eher Französisch. Da ist er halt mächtig stolz drauf und das ist ihm unglaublich wichtig. Er ist da halt so der typische Konflikt, zum Beispiel beim Frühstückstisch ist. Die Deutschen wollen Teller haben, wollen es ordentlich haben und es passiert irgendwie alles ganz super. Und mein Vater ist dann derjenige, der keinen Teller benutzt und alles vollkrümelt. Ich dachte immer, das wäre eine blöde Eigenart von ihm, aber das machen die alle da drüben. Jedenfalls habe ich es so erlebt, als ich dann da war. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo richtig Stress entsteht bei uns.
Ja. Spur 4. Ausblick.
Видишь ли эти стены, за ними мы все живем, и если их не разрушим, то даже вот здесь гнием. Давай разрушим.
Siehst du diese Mauern? Wir alle leben dahinter. Wenn wir sie nicht zerstören, dann verrotten wir alle hier.
Olga Kapustina, Sie haben ein Feature gemacht über Dekabristinnen. Was sind denn Dekabristinnen?
Dekabristinnen sind Frauen von politischen Gefangenen. Also ursprünglich im 19. Jahrhundert gab es einen Aufstand im Dezember und die Revolutionäre wurden dann in Sibirien ins Straflager geschickt. Und manche Frauen, die Ehefrauen von diesen Revolutionären, haben denen gefolgt und sind freiwillig auch in die Sibirien gegangen.
Und was sind heute Dekabristinnen?
Ich fühlte mich daran erinnert, an dieses Wort aus der Schulzeit, weil ich auch Frauen kennenlernte, die für ihre Männer kämpfen, die auch ungerechtfertigt im Gefängnis gelandet sind.
Sie sind Russin, muss man dazu sagen.
Ich bin Weißrussin und habe auch in Russland gelebt, deswegen ist mir das Thema sehr nah.
Das Feature wird gesendet und zwar am 15. Mai um 22.03 Uhr im SWR 2 Feature Dekabristinnen, die Frauen russischer Gefangener von Olga Kapustina.
Cut. Schnitt. Schnitt, Cut.
Wir alle tragen Narben auf den Stimmbändern. Sie bilden sich im Laufe eines Lebens. und jedes Husten, jedes Kreischen und heiseres Sprechen verunziert die Stimmbänder ein weiteres Mal mit einem Einschnitt, einem Höcker oder einer Naht.
In Flughunde, einem Roman von Marcel Beyer, steht eine Sammlung von Schallaufzeichnungen aus der Nazizeit im Mittelpunkt. Iris Drögekamp hat den Roman fürs Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Die Bearbeitung müsste doch eigentlich ein Klacks gewesen sein.
Da muss ich gleich fragen, warum?
Naja, es geht um Schallaufzeichnungen, um Tondokumente, was genuin radiotechnisches.
Genau, das stimmt. Aber diesen Roman zu bearbeiten, war jetzt nicht so ein Klacks. Der Roman gibt eine Bearbeitungsmöglichkeit vor, das ist nämlich, ihn zu erzählen mit zwei Erzählern. Einmal aus der Perspektive des Kindes, das ist die Perspektive von Helga, einem der sechs Kinder von Mama und Papa. Und aus der Perspektive von Karnau, der Akustiker im Dritten Reich gewesen ist.
Und der diese Sammlung besitzt und vorführt.
Der Stimmen gesammelt hat. Karnau war auf der Suche nach dem Urgeräusch. Also das ist auch etwas, was zum Schluss oder am Ende des Romans auftaucht. Das Urgeräusch, was auch bei Rieke schon angesprochen worden ist. Er wollte die stimmlichen Laute der Menschen und die letzten stimmlichen Laute der Menschen aufnehmen.
Ist es dann nicht eine Gefahr, das mit tatsächlichen Tondokumenten zu illustrieren, die Beyer ja gar nicht unbedingt gemeint hat?
Mir war es gerade total wichtig, das eben nicht zu illustrieren mit O-Tondokumenten und auch die O-Tondokumente, die wir in dem Stück verwendet haben, wie zum Beispiel die Sportpalastrede von Goebbels, die natürlich auch auftaucht und die einen wichtigen Moment auch in diesem Stück bildet, das eben nicht zu illustrieren, sondern mit der Fantasie des Hörers nochmal anders umzugehen.
Jetzt hilft nur noch das Hörspiel zu hören, und zwar am nächsten Sonntag. Flughunde, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Beyer, Bearbeitung und Regie Iris Drögekamp, am kommenden Sonntag um 18.20 Uhr in SWR 2.
Spur 5. Rückblick.
Sau des Monats. Du, Santa Moses, so Satans müd.
Tom Schimek hat sich wieder auf die Suche nach der Sau des Monats begeben, die durchs mediale Dorf gejagt wurde.
Die Auswahl, meine Damen und Herren, liebe Tierfreunde, fiel in diesem Monat verblüffend leicht. Nur kurz hatten sich beim Saurennen auch die CDU-Frauen mit der Quotenfrage in die Spitzengruppe vorgearbeitet.
Der CDU-Bundesvorstand hat heute noch mal ganz deutlich gemacht, dass 2014 die Flexiquote kommen wird, und zwar für Vorstände und Aufsichtsräte. Und im Jahr 2020, da bin ich mir ganz sicher.
Da muss sie selber lachen, Ministerin Christina Flexi Schröder, dieser Alfred Dregger im Kostüm. Sie hätte eine wirklich liebevolle Betrachtung verdient.
Ich trotzdem die Möglichkeit hatte, im Amt ein Kind zu bekommen, das verdanke ich auch der Frauenbewegung.
Ein andermal. Denn die Steuerfrage ist eindeutige Sau des Monats. Eine kapitale Doppelsau. Erst kam das Ding mit den Oasen. Offshore-Leaks. Neue Enthüllung über die Billionenflucht der Superreichen.
Es ist eine der vielen tausend E-Mails, die im Datenpaket von Offshore-Leaks stecken.
A new report shows some of the world's richest people hid more than $30 trillion in offshore tax havens.
2,5 Millionen Dokumente lagen da plötzlich auf einer Festplatte. In 46 Ländern gingen Journalisten ans Werk, studierten Tabellen, Dokumente, E-Mails. Eine tolle Sache, aber irgendwie schwer zu packen, so global, so komplex.
Unter diesen 52 Steueroasen befanden sich 33 unabhängige Staaten, die den Vereinten Nationen angehören. Darunter auch das riesige Russland.
Auch das Wort Offshore führt in die Irre. Das sind nicht alles Inseln. Der US-Bundesstaat Delaware zählt zu den Steuerflüchtlingsparadiesen. Panama, der Libanon und Liechtenstein hat gar keinen Strand. Und die Schweiz? Ja, die Schweiz. Da frohlockten schon die Banken.
Die deutsche Regierung verpflichtet sich in Zukunft, keine gestohlenen Bankdaten mehr zu verwenden. Und Schweizer Banken und ihre Mitarbeiter nicht mehr zu verfolgen, wenn ihre Kunden in der Vergangenheit Steuerdelikte begangen haben.
Beinahe hätte es einen Ablasshandel gegeben. Alle Ermittlungen wären beendet gewesen. Vorfreude bei den zitternden Steuerhinterziehern.
Kompromisse sind ja eigentlich eine gute Sache. Ohne die geht nichts im Leben.
Das alles ist ein Irrsinn, aber es hat System.
Wir wollen, dass sich Ihre Arbeit wieder lohnt. Mehr Leistungsgerechtigkeit durch faire Steuern.
Und das gilt auch nicht fürs Würstelmachen und schon gar nicht fürs Fernsehen.
Alles viel zu kompliziert. weshalb es ein Glück war, dass nur die zweite Steuersau da ist, der Wurstfabrikant mit dem scharfen S am Ende.
Mit etwa 200 Angestellten im Winter und 300 im Sommer, wenn die Grillzeit beginnt.
Nebenbei auch noch Präsident des ersten FC Bayern München.
Das Wichtigste ist, dass man versucht, so zu sein, wie man ist.
Uli Hoeneß. Selbstanzeige, Millionenzahlung, Haftbefehl. Das ist der Stoff, den wir verstehen.
Hoeneß hatte wohl auf das Abkommen gehofft, das nicht versteuertes Geld aus der Schweiz per Einmalzahlung legalisiert hätte.
Ein harter Schlag für alle Wurstfreunde. Steht Hoeneß, der zweitschlimmste nach Beckenbauer, doch für diese unbedingt marktaugliche, selbstzufriedene Bayernbräsigkeit, für das grinsende Mir soll mir.
Deshalb musst du für deine Träume kämpfen. Und was ist mit dir?
Was ist deine Idee für Bayern 2020?
Mach mit auf gemeinsambayernbewegen.de.
Bitter für die CSU, die Hoeneß stets an ihrer Seite wusste.
Und du auch.
Ich habe dann eigentlich keinen Spaß mehr darin gesehen, mehr Geld zu haben.
Auch die Talkshows weinen über den Verlust dieses Darstellers. Sie brauchen solche Typen, selbst wenn die mit der Grammatik auf Kriegsfuß stehen.
Ich bin ein Serviceman. Ich liebe es, andere Leute zu dienen.
Hier durfte er nicht nur seiner Kanzlerin huldigen.
Eine geniale Entscheidung.
Sondern sogar, jawohl, den Kapitalismuskritiker geben.
Und die ganze Welt hat nichts dagegen gemacht, weil die so mächtig sind. Die haben so viel Kohle zusammen, dass sie die Welt beherrscht haben.
Dafür wandten sie ihm den Lorbeerkranz. Allen voran in unserem allerersten unbestechlichen Fernsehkanal Günther Jauch, der die Frage, wer Millionär wird, für sich auch längst beantwortet hat.
Uli Hoeneß, eine Karriere der Superlative. Aus eigener Kraft hat er sich hochgearbeitet. Heute hat Hoeneß ein Wurstimperium. Noch beeindruckender, seine Fußballkarriere. Holte mit dem FC Bayern alle wichtigen Titel. Fast wäre daraus nichts geworden. Eine Knieverletzung. Doch auch davon ließ Hoeneß sich nicht unterkriegen. Hoeneß hat seine Wurzeln nie vergessen. Bis an die Weltspitze. Eine ganz besondere Aufstiegsgeschichte.
Natürlich weiß ich, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, breitbeinig und mit vollem Herzen hinter der Entscheidung der ARD-Oberen stehen, uns im ersten fünfmal die Woche betalken zu lassen. Und doch sei der Hinweis erlaubt, Jauch war auch der Erste, der eine entrüstete Runde beieinander hatte, um über den Sünder Hoeneß zu Gericht zu sitzen. Auf Wiederhören.
Spur 1. Doku-Blog.
Kapitel 2. Die Wiederentdeckung.
Die Geschichte zwischen dem französischen Graffiti-Künstler Black Leroy und seiner deutschen Frau Sibylle geht weiter. Über 20 Jahre später meldet sich erneut eine Deutsche im Leben des Franzosen.
Es ist absolut seltsam, weil damit die Geschichte nicht zu Ende war, sondern noch weitergeht. Diesen Winter wurde ich kontaktiert von einer jungen deutschen Frau, Maxi Kretschmer. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, ob ich das Graffiti gemacht hätte in Leipzig und dass sie sich noch erinnert, dass sie es immer als kleines Mädchen gesehen hatte auf dem Weg zur Schule.
Und in meinem Studium habe ich dann dieses Bild wieder gesehen. Das war total krass. Wir sind gelaufen und sind halt quasi auf die Kalibestraße eingebogen und die Plakatwand war so ein Stück runtergehangen und da sah ich diesen Kopf und plötzlich ging das halt so bing, bing, bing. Und bin dann halt hin und habe diese Plakatwand irgendwie runtergezogen und es war wirklich so, also sie war halt da.
Ich muss sagen, das ist mein ältestes Graffiti, das erhalten ist auf der Welt. Alle anderen sind zerstört, sei es in Paris oder London oder New York. Alle zerstört, bis auf dieses.
Inzwischen ist das Graffiti gerettet und unter Denkmalschutz gestellt. Das war die Mai-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Alle Beiträge und noch viele andere mehr zum Thema sind in voller Länge auf dokublog.de nachzuhören. Dort können auch die O-Töne und Feature für die nächste Sendung hochgeladen werden. Noch einmal geht es um Europa. Dieses Mal um Grenzen. Sind Grenzen und Grenzerfahrungen nicht wichtig, um Unterschiede festzustellen und etwas zu haben, was man überwinden kann? Wie klingen Grenzen? An der heutigen Sendung waren beteiligt Christian Klaus, Iris Drögekamp, Rudyard Hasel, Julia Haungs, Olga Kapustina, Kati Schäfer, Jan Schilling, Tom Schimek, Theresa Schomburg, Valerie de Villiers, Thomas Weibel und Wolfram Wessels. Auf dokublog.de finden Sie noch mehr zum Thema Europa. Ach, also ab ins Internet auf dokublog.de.
Ach, Europa. Mon ami. Dokublog.